ist jemand hier so aus katholischem Hintergrund, der so Messdienerkarriere gemacht hat? Keiner? Dann muss ich euch noch mal so ein bisschen erzählen. Anfang des Jahres wird eine Lektorenliste erstellt. Das sind diejenigen, die dann im Gottesdienst die Lesungen machen. Evangelium, Psalm oder auch Altes Testament. Und am Anfang des Jahres wird also dieser Lektorenplan aufgestellt. Und Klaus, der am Sonntagmorgen gern lange schläft, weigert sich, den Dienst in der Frühmesse zu übernehmen. Und da er viel in den Evangelien liest, hat er auch eine Begründung. Er sagt nämlich, Jesus hat schließlich keine Frühmesse um 6.30 Uhr gestiftet, sondern ein Abendmahl. 1. Korinther 1, 10 bis 16. Ich habe den Text dort nach meiner Arbeitsbibel, das ist die Schlachterübersetzung, auf den Projektor geschrieben oder ja, und im Sonntagsbrief steht auch der gleiche Text. Und ich lese einmal, vielleicht könnt ihr so ein bisschen mitlesen und mithören, was Berger Nord hier zu sagen hat zu diesen Versen, 1. Korinther Brief 10, 16 und 17. Wenn wir beim Herrenmahl über dem Becher den Segen sprechen, dann haben wir alle Anteil am Blut, das heißt am gewaltsamen Tod des Messias. Und das Brot, das wir teilen, stiftet die Gemeinschaft mit dem Leib des Messias, mit ihm selbst. Denn wir alle zusammen sind wie ein Brot und ein Leib und haben Anteil an dem einen Brot. Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Es gibt verschiedene Aspekte, unter denen man das Abendmahl feiern kann, und heute geht es um Gemeinschaft. Wir essen von einem Brot, wir trinken von einem Kelch, so steht es hier. Hat sich ein bisschen geändert, nicht? Das Brot ist auch nicht mehr eins, das ist schon geschnitten oder gebrochen und ist auch nicht mehr ein Kelch, ist alles schon so aufgeteilt in Einzelkelche. Also da ist uns ein Stückchen von der Symbolik verloren gegangen. Und so gehören wir durch Christus, sagt der Apostel Paulus, und den Glauben an ihn zusammen, so wie das eine Brot und der eine Kelch. Und im Abendmahl feiern wir die Vergebung der Schuld, unserer Sünde. Nichts trennt uns mehr von unserem himmlischen Vater. Wir freuen uns über die Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn und auch seinem Vater. Und die Feier des Abendmahls ermutigt uns, einander so zu begegnen, wie Jesus uns täglich begegnet. Und wer mit Jesus lebt, seinen Alltag gestaltet, der kann doch seine Geschwister, den Bruder oder die Schwester aus der Gemeinde nicht ablehnen. Wer das tut, beleidigt nicht nur den Menschen, sondern auch Jesus. Der König Salomo war ein weiser Mann. Und er hat gesagt in seinen Sprüchen 17, Vers 5, wenn du die Armen verspottest, also beiseite stellst, wenn du dich lustig machst, sie ablehnst, beleidigst du ihren Schöpfer. Boah, das ist ein Hammer. Also wenn du einen Menschen beleidigst, beleidigst du den Schöpfer. Da haben wir keine großen Probleme mehr, wir stammen ja alle vom Affen ab. Wir glauben ja nicht mehr, dass Gott unser Schöpfer ist. Wenn du die Armen verspottest, lustig machst, ablehnst, beleidigst du ihren Schöpfer. Gemeinschaft, die Jesus Christus stiftet, lebt von der Anteilnahme. Einer trage des anderen Last. Das sind Worte des Apostels Paulus, die kennen wir ja zu Genüge. Und ich zitiere noch einmal den weisen König Salomo im Blick auf Gemeinschaft, wo Menschen zusammenleben. Da heißt es in Sprüche 10, Vers 19, wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht zu. Wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht zu und nicht ab. Und darum lebt Gemeinschaft auch vom gegenseitigen Vergeben. Nachtragend sein ist auch nicht im Sinne von Jesus. Bereinigte, alte Verfehlungen sollen nicht lange mit sich herumgetragen werden. Das wird zu schwer und deshalb gehen wir alle so gebückt. Das Abendmahl fordert uns heraus, aneinander so zu handeln, wie Jesus ständig an uns handelt. Es fordert uns heraus, so zu dem anderen zu sein, wie Jesus zu uns ist. Das haben wir ja gerne, nicht? Dass er nett zu uns ist, dass er barmherzig zu uns ist, singen wir auch immer wieder in den Liedern, dass er gnädig zu uns ist, das wollen wir ja alles. Hast du die Vergebung Jesu angenommen? Dann verweigere sie nicht, wenn nötig, deinem Nächsten. Das Abendmahl ist also ein Gemeinschaftsmahl. Denn jeder von uns benötigt Gemeinschaft. Und ich zitiere jetzt mal etwas ganz Schlaues aus dem theologischen Begriffslexikon. Wo Menschen ihre Existenz auf das gleiche Fundament gründen, wo sie von einem gleichen gemeinsamen Ursprung oder Ziel her gestimmt sind, entsteht unter ihnen eine Bindung, ein Füreinander, welches über das bloße Miteinander hinausgeht. Schön gesagt, nicht? Gründe für die Gemeinschaft. Ergänzung, Stärkung, Tröstung, Ermahnung, Korrektur, wenn es nötig ist. Ergänzung. Keiner von uns hat alles. Keiner von uns kann alles. Haben wir so super Leute, die alles können? So Allrounder? Und darum stellt der Apostel Paulus die Gemeinde als Leib Christi dar. In der Gemeinde reifen wir im Glauben, erfahren Trost in Trübsal. Ermutige Ermahnungen ist Wesensmerkmal der Gemeinschaft. Wenn wir vom Ermahnen im Neuen Testament lesen, ist das gleiche Wort wie Ermutigung. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Und deshalb habe ich das gerne so, ermahnende Ermutigungen. Ich habe das mal erlebt. Wir waren in St. Petri in Hamburg. Da war der Kopfermann Pastor. Und es war ein großartiger Gottesdienst. Und wir mussten draußen im Foyer stehen, weil alles voll war. Und dann hat er Gelegenheit gegeben, Zeugnis zu geben, was Menschen so in der vergangenen Woche, das war ein Abendgottesdienst, erlebt haben. Und da stand auch ein junger Mann auf und erzählte. Ich weiß nicht mehr, was er erzählte, aber ich sah ihn dort und ich sehe ihn immer noch dort vorne stehen. Und als er nicht aufhören wollte, ging Pastor Wolfram Kopfermann zu dem jungen Mann hin, legt ihm die Arme auf die Schulter und führt ihn sanft zur Seite. Der hat nicht gesagt, jetzt hör auf, du hast die Zeit überzogen. Das war eine ermahnende Ermutigung oder eine ermutigende Ermahnung. So sieht Ermahnung aus. Jemanden den Arm auf die Schulter legen, nicht aufs Auge, die Faust. Jeder von uns hat 3G. Gaben, Grenzen, Gefahren. Und diese Gene haben die Kraft, uns zu verwandeln. Von Kindesbeinen an sind wir stolz auf unseren Besitz. Mein Haus, meine Frau, mein Auto. So hatten wir es vor ein paar Jahren in der Werbung, nicht? Sparkasse oder irgendwie so ein Verein hat das da kreiert. Mein Haus, meine Frau, mein Auto. Und diese 3G, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, Gaben, Grenzen, Gefahren, ändern unser Konkurrenzdenken in ein Ergänzungsverhältnis. Das ist wichtig. Konkurrenzdenken gibt es nicht in der Gemeinde. Darf es nicht geben. Ein Ergänzungsverhältnis ist notwendig in der Gemeinde, wenn die Gemeinde leben will, wenn sie miteinander auskommen will, wenn sie nach dem Geist Jesu ihr Leben gestaltet. Wir ergänzen einander. Jeder von uns hat Gaben, aber niemand von uns hat alle Gaben. Auch nicht der Pastor, Älteste oder Diakone oder Bandleader und was es noch so gibt in der Gemeinde. Nicht umsonst sandte Jesus seine Jünger je 2 zu 2 aus. So kann man das im Neuen Testament lesen. Und Paulus arbeitete auch im Team, in der Mannschaft. Und als ich noch so evangelisiert habe, im Zelt oder in Gemeindehäusern, habe ich immer mit einem Team diese Evangelisation durchgeführt. Habe immer junge Leute dabei gehabt, die mir zur Seite standen, die geholfen haben. Ich konnte nicht alles. Ich konnte nicht Kinderstunde machen, konnte nicht morgens die Gebetszeit leiten oder so. Da waren junge Leute, Männer und Frauen waren dabei, die mir zur Seite standen. Wir benötigen täglich die Ausrichtung auf Jesus hin. Es gibt doch Zeiten, da hängen wir an unseren Lieblingsideen. Habt ihr auch so Lieblingsideen? Welche Ideen waren das im vorigen Jahr? Lass sie mal weg. Such dir neue. Aber pass auf, dass diese Lieblingsideen dich nicht gefangen nehmen. Ich habe auch eine Lieblingsidee, dass der erste FCN Nürnberg mal wieder deutscher Meister wird. Naja. Oder wir reiten geistliche Steckenpferde, nicht? Kennt ihr das? Die Israel-Freaks, die Zukunftsfreaks, die charismatischen Freaks, die fundamentalistischen Freaks, die haben also Steckenpferde, haben wir, nicht? Und dann kommen fremde Motive, die sich in unsere gut gemeinten Vorstellungen einmischen. Aber nicht alles, was gut ist, ist auch richtig. Ich habe es auch nur gut gemeint, heißt es dann. Ist nicht immer richtig. Ehrgeiz, Geltungssucht, Verzagtheit oder übersteigerte Aktivitäten bedrängen uns. Und manche Menschen überkommt auch ein Häuptlingskomplex. Auch in der Gemeinde kann das passieren. Die Psychologie definiert Komplex als nicht bewusste Vorstellungen, die Denken, Handeln, Träume und so weiter bestimmen. Nicht bewusste Vorstellungen, die Denken, Handeln, Träume und so weiter bestimmen. Wer sich davon leiten lässt, leidet unter einem Häuptlingskomplex. Der Abgefahrene benötigt jemanden, der ihn darauf hinweist, der ihn darauf aufmerksam macht, dass er seelisch auf Touren gekommen ist, der ihn behutsam auf den Weg Jesu wieder zurückführt. Und ich danke den Menschen in meinem Leben, die dies an mir getan haben und immer noch wieder tun. Das ist wichtig. Und ich habe sehr viel gelernt von diesen Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich hier oben manchmal spinne. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: Die heillosen Altweiberfabeln weise zurück. Meide das heillose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Ich sehe das aber so. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. 1. Timotheus 4, Vers 7. Wir haben in der Ausbildung einen Gemeindepastor gehabt, der kam aus dem mennonitischen Bereich. Der hat uns so über Gemeindeleben etwas beibringen wollen. Und er hat gesagt: Liebe Brüder, wenn ihr einmal später im Dienst seid, lest mindestens einmal in der Woche den Timotheusbrief, die sogenannten Pastoralbriefe. Dann werdet ihr wieder eingenordet. Dann kommt ihr wieder auf den Teppich. Dann geht ihr nicht wie ein Luftkissenboot über die Gemeinde her oder durch die Gemeinde hindurch. Lest immer wieder den 1. und 2. Timotheusbrief, wo der Apostel Paulus seinen Schüler immer wieder einordnet. So haben wir es bei der Bundeswehr gelernt. Die Vergebung der Sünden muss konkret zugesprochen werden. Matthäus 18, Vers 18, was ihr auf Erden bindet werdet, das ist gebunden. Sünden vergeben kannst du nicht aus eigener Macht. Sie wird dir von Jesus geschenkt. In seinem Namen und in seiner Vollmacht kannst du vergeben. Auch solche Sünden und Verfehlungen, die nicht direkt an dir begangen wurden. Vergebung der Sünden ist nur möglich, wenn der Geist Gottes Schuld bewusst macht. David war sich keiner Schuld bewusst. Überhaupt nicht. Da musste Gott dem Nathan zu ihm schicken, um ihn bewusst zu machen, dass er schuldig geworden ist. Er hat als König gehandelt. Er hat sein Recht durchgesetzt. Das durfte er ja. Er konnte ja seine untergebenen Soldaten in den Krieg schicken. Und dann musste Nathan kommen und ihm erstmal die Augen öffnen, Schuld bewusst machen. Das ist sehr wichtig. Schuld bewusst machen, das macht nur der Heilige Geist. Schuld kann ich einem anderen nicht einreden, davor sollten wir uns hüten. Das muss der Heilige Geist machen. Und wenn er es macht, dann macht er es auf seine Art und Weise. Übrigens ist uns bewusst, dass die Vergebung der Sünden in die Hände der Gemeinde gelegt ist. Bei den Freikirchlern nicht so. Wisst ihr warum? Weil wir kaum das Glaubensbekenntnis kennen, nicht? Diese drei Artikel. Gott, Vater, Sohn. Und der dritte Artikel ist der Heilige Geist. Und da heißt das, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Steht nicht beim Schöpfer, nicht beim Sohn, sondern im Rahmen der Gemeinde. Die ist dafür zuständig. Sie ist ja die Nachfolgerin Jesu hier auf Erden. Und es ist sehr viel Verantwortung in die Gemeinde hineingelegt worden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen und Vergebung der Sünden. Die Gemeinschaft ist Trägerin unserer Sendung und Dienstes. Paulus vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jesus zeigt ihm nicht selbst seinen weiteren Weg. Der sagt nicht, hier, nimm das Navi, stell das mal ein auf Rom und dann wirst du die Wege da finden, die du gehen sollst. Nein. Er sagt, gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und in dieser Stadt Damaskus lebt ein Mann mit Namen Hananias. Und zu dem spricht der Heilige Geist. Ananias, da draußen kommt jetzt bald ein Mann zu dir. Es ist Paulus von Tarsus und er kriegt da riesigen Schrecken. Denn er hat von dem gehört, von dem Paulus aus Tarsus, der die Gemeinde verfolgt hat bis aufs Blut. Und er war ja auf dem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen, wie der Gefangene nach Jerusalem zu führen. Er hat Angst. Und er sagte, nein, du brauchst keine Angst haben. Du sagst ihm, was ich mit Paulus von Tarsus vorhabe. Interessant, nicht? Wie Gott und Jesus Christus Menschen einbezieht, um seinen Willen zu offenbaren, an Einzelne oder auch an der Gemeinde. Und der Ananias entrollt dem Paulus das Lebensprogramm. Da kam kein Schreiben aus dem Himmel runtergeflattert. Nein, Gott braucht immer wieder Menschen im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Klärung über meine Sendung erfahre ich im Kreis der Geschwister. Auch Sendung geschieht durch den Heiligen Geist und die Gemeinde. Und so lebt jeder geistliche Dienst davon, dass er auf lebendige Gemeinschaft ausgerichtet ist. Von lebendiger Gemeinschaft getragen wird und in ihr auch seine Rückendeckung hat. Das ist sehr wichtig. Gemeinschaft ist die Nestwärme, ohne die du auf Dauer nicht recht leben kannst. Du fängst sonst an zu frieren und wirst seelisch irgendwie eigenartig. Dieses Nest, habe ich besonders herausgesucht, ist nach oben hin geöffnet.
Warum wohl? Es gibt ja auch Nistkästen, nicht? Nein, dieses Bild gefällt mir. Warum?
Im offenen Nest entsteht kein Mief. Da stinkt es nicht. Da zieht alles, was Unrat bedeutet, nach oben weg. Die haben immer frische Luft, die Kleinen und die Eltern dort. Ist das nicht schön? Gemeinde muss nach oben hin geöffnet sein, damit der Mief hinwegziehen kann. Eine geisterfüllte Gemeinde unterscheidet sich vom Verein, unterscheidet sich von einer Partei. Denn diese menschliche Verbindung, Verein oder Partei, will vereinnahmen. Jetzt gehörst du zu uns. Ja, und jetzt bist du verpflichtet, für die nächsten 2 Jahre für uns Fußball zu spielen. Oder Parteidisziplin. Obwohl jeder Abgeordnete nach eigenem Gewissen abstimmen soll, gibt's noch die der Parteidisziplin. Und wehe, da schert einer raus. Ist eine Gemeinde nur menschlich miteinander verbunden, dann hat Schwärmerei offene Türen und Häuser. Und die Geschichte der Gemeinde Jesu ist voll davon. Wo das Menschliche ist sehr wichtig in der Gemeinde, aber Überhand genommen hat, dann ist Schwärmerei nicht mehr weit entfernt. Und dann haben auch Verführer leichtes Spiel. Mein erster Gemeindedienst war geschädigt von der Kolonie Dignidad. Ist euch das bekannt? Gewaltig. Wie da im Baptismus gegrast wurde. Gronau, Schwülper und noch ein paar andere Gemeinden. Gab es ja jetzt auch einen Fernsehfilm oder einen Film im Fernsehen. Das ganze Dorf, da sind nicht nur die Frommen in Mitleidenschaft gezogen worden, unsere Gemeinde, sondern auch das Dorf leidet bis heute noch darunter, weil Menschen gefangen genommen wurden von Verführern. Und das fing alles toll an. Wo nicht mehr Nüchternheit, Distanz und Wahrhaftigkeit herrschen, verdirbt das Leben einer geistlichen Familie. Und ich lese zurzeit Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Das ist Pflichtlektüre für jedes Gemeindeglied. Manchmal schwer zu verdauen, aber was der Lutheraner hier niedergeschrieben hat über gemeinsames Leben, könnten wir uns hinter die Ohren schreiben. Bruderschaft, geistliche Gemeinschaft lebt wie Jonathan und David. Kennt ihr die beiden aus dem Alten Testament? Der Herr sei zwischen mir und dir, das bleibe ewiglich. 1. Samuel 20, Vers 42. Und ich habe noch ein Bild da hinzugetan, weil ich es so liebe. Das ist das Wappen von Bünde. Daher kommt auch der Name Bund. Aber es ist eigentlich verfehlt. In dem Dorfteil, wo ich groß geworden bin, wo ich zur Schule gegangen bin, in dünner Holz, gibt es einen Weg. Und die heißt Hingshorst. Dieser Weg gibt es nicht in Bünde. Hingshorst. Hengist und Horsa verbündeten sich in Dünne, um dann gemeinsam England einzunehmen. Das sind die Urengländer dort in Bünde, die Sachsen, beiden Sachsenstämme. Toll, wie das da so dargestellt wird. Heute noch Wappen von Bünde, geschichtlich nicht ganz korrekt, es hätte eigentlich im kleinen dünnen Holz so sein sollen. Und wenn man mal hineinschaut, haben die Begriffe von irgendwelchen Straßen oder Plätzen unwahrscheinliche Bedeutung. Hingshorst, Hengist und Horsa schlossen einen Bund. Ja, Jonathan und David schlossen einen Bund. Ich habe ja eben meinen Studienfreund schon erwähnt. Wir waren unter den Mitschülern dort wie Jonathan und David. Diesen Spitznamen hatten wir. Wie Jonathan und David. Wir hielten zusammen wie Pech und Schwefel, wie man so schön sagt. Gemeinde Jesu muss bestrebt sein, Bruderschaft zu leben. Nicht nur davon zu hören, Nicht nur davon zu reden, sondern auch zu leben. Das, was wir wissen, theoretisch mit Leben füllen. Natürlich gehören auch die weiblichen Wesen dazu. Und dadurch bleiben wir glaubwürdig, missionskräftig und anziehend. Nur als Bruderschaft behalten wir unsere Salz- und Zeugniskraft. Nur als bruderschaftliche Gemeinde sind wir Heimat und haben geistliche Prägekraft. Dann tragen wir den Ehrentitel, seht, wie haben sie einander so lieb. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Steht nicht in der Bibel. Ist ja auch erst so 180, 190 nach Christi kreiert worden. Und das war kein Frommer, zunächst kein Frommer. Das war ein Anwalt, Tertullian, ein Advokat, ein römischer. Und er hatte die Aufgabe, die Christen vor dem kaiserlichen Anwalt oder vor dem Gericht zu vertreten. Und er hat sich mit diesen Menschen beschäftigt, die den Kaiserkult ablehnten, die nicht niedergefallen sind vor den Kaiserstatuen. Und hat intensiv hineingeschaut und auf einmal entdeckt, Mann, was sind das für Menschen? Und der hat gesagt, seht, wie haben sie einander so lieb. Ist das nicht schön? Ach, wenn wir in die Nachbarschaft gehen würden und sagen, hier, was ist los in der Kreuzkirche? Und die sagen würden, seht, sie haben einander so lieb. Das wäre das beste Zeugnis, oder? Ich habe Tertullian dennoch lieb noch oder noch lieber, weil er auch gegen die Kindertaufe geschrieben hat. So sprach ein Heide, ein Anwalt, ein sachlich Denkender über die Christen, die er erlebt hat. Gewaltig. Das machte Lust für Tertullian, auch einer von ihnen zu werden. Dadurch ist er zum Glauben gekommen. Nicht, dass er durch irgendwelche Dogmen überzeugt wurde. Nein, durch das Leben der Gemeinde ist er überzeugt worden. Ich möchte einer werden von euch. Wahnsinn. Der Evangelist Johannes überliefert uns Jesu Worte beim letzten Abendmahl. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Und ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das sagt er beim Abendmahl. Mehr hat er nicht erwähnt, der Johannes, im Blick auf das Abendmahl. Aber ich denke, das ist eine Granate, was hier steht. Amen.